ARD Sounds.
Als die Sturzflut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 losbricht, ist das Ahrtal nicht vorbereitet. Die Wassermassen zerstören Häuser und Brücken. 135 Menschen sterben, allein im Ahrtal. Und insgesamt kommen bei der Flut 185 Menschen ums Leben. Fünf Jahre nach der folgenschwersten und teuersten Naturkatastrophe, die Deutschland je erlebt hat, schauen wir uns an, wie es im Ahrtal heute aussieht und wie es den Menschen dort geht. SWR-Journalist Konstantin Plecking berichtete damals als einer der ersten vor Ort von der Flut. Bis heute ist er regelmäßig in der Region unterwegs. Wie sichtbar sind die Folgen der Zerstörung noch? Und hat Deutschland in puncto Katastrophenschutz etwas gelernt? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Dienstag, der 14. Juli. Hallo Konstantin.
Hallo Nadja.
Konstantin, du berichtest ja regelmäßig für den SWR und warst zuletzt auch nochmal wieder im Ahrtal unterwegs. Wie sieht es da aus, jetzt fünf Jahre nach dieser großen Flutkatastrophe?
Also wenn man jetzt so durchs Ahrtal durchfährt, dann sieht man viele Gebäude, die schon wieder fertig sind. Aber man sieht auch viele Baustellen, Straßen, Brücken werden gebaut. Das ist so fühlt sich das zumindest an. Überall so ein geschäftiges Treiben, dass irgendwie gerade alles erneuert wird. Viele Privathäuser und Geschäfte, die stehen auch bereits wieder da. Man kann ins Restaurant gehen. Die Menschen leben wieder gut in ihren frisch aufgebauten Häusern. Aber an manchen Stellen gibt es direkt nebendran dann noch Häuser, da ist gar nichts passiert. Das sieht aus wie so eine Zeitkapsel, so eine Ruine, wie kurz nach der Flutkatastrophe. Da ist höchstens der Schlamm rausgemacht worden und dann ist aber weiterhin nichts passiert. Und auch solche Orte gibt es nicht viele und die werden auch immer weniger. Aber natürlich fallen die, wenn man durch die Orte durchfährt, ganz besonders auf. Es sind jetzt fünf Jahre vergangen und in den sozialen Medien hört man immer wieder, ja, aber nach fünf Jahren, da könnte das doch schon alles längst fertig sein und was ist denn da eigentlich los? Aber mein Eindruck ist, der ich jetzt wirklich regelmäßig da wieder hinfahre, dass jedes Mal, wenn man kommt, dass irgendwas Neues wieder da ist, was wieder funktioniert und das ist sozusagen in den letzten fünf Jahren sieht man die Veränderungen wirklich Schritt für Schritt, dass man kommt wieder und man sieht, irgendwas Neues ist jetzt wieder da und es funktioniert wieder. Und ein großes Ding, was tatsächlich jetzt von einem halben Jahr passiert ist, ist, dass die Ahrtalbahn wieder auf der gesamten Strecke fährt, auch neu aufgebaut, elektrifiziert und fertig geworden zu einem Zeitpunkt, wo die Bahn gesagt hat, dass sie fertig werden soll. Also das heißt, das große Leuchtturmprojekt, das positive Beispiel, dass es pünktlich fertig geworden ist, gut fertig geworden ist und wieder gut funktioniert, ist im Ahrtal paradoxerweise die Deutsche Bahn.
Nicht besonders typisch für den Rest von Deutschland, ne?
Das ist richtig.
In der Nacht zum 14. Juli 2021 geht es los. Die schlammige Flut steigt schnell an. Ganze Ortsteile werden überschwemmt. Vieles einfach mitgerissen. Erst am nächsten Morgen werden die tatsächlichen Ausmaße der Flut im Ahrtal sichtbar. Eine ganze Region, in nur einer Nacht zerstört.
Ich glaube, viele Leute haben noch diese Bilder vor Augen, die zerstörten Häuser, die Unmengen an Schlamm. Wie gucken denn die Leute vor Ort auf diesen Fortschritt, den du gerade geschildert hast? Sind die zufrieden damit?
Also teils, teils. Ich glaube, viele Leute, bei denen sozusagen ihr Haus wieder steht, ihr Geschäft wieder funktioniert und so, die sind natürlich zufrieden damit, aber es gibt auch noch Leute, die sind nicht fertig, wo die Baustelle jetzt eben noch läuft, wo es möglicherweise damit irgendwelche Probleme gibt. Ich glaube, man kann bei fast allen sagen, die im Tal ihr Haus wieder, ihr Geschäft wieder aufgebaut haben, dass sie vor allem richtig gekämpft haben und dass das richtig viel Arbeit war in den vergangenen fünf Jahren. Das fängt an davon, dass man erstmal das Haus, erstmal alles ausräumt, vom Schlamm befreit. Dann muss das untersucht werden und Gutachter waren schwer zu bekommen. Und dann zahlt die Versicherung. Wie beantrage ich möglicherweise Geld vom Land und vom Bund, um mir zu helfen, dass ich mein Haus wieder aufbauen kann?
Die hatten da ja so ein Sondervermögen aufgesetzt, ne?
Genau. Also für den Wiederaufbau gab es ein Sondervermögen und aus dem konnte man eben Gelder beantragen, um seine Häuser wieder aufzubauen. Also alle, die keine Versicherung hatten, konnten bis zu 80% des Werts wiederbekommen, um wieder aufzubauen. Aber dazu muss man eben auch sagen, 20% muss man halt trotzdem irgendwie noch selber stemmen, wenn man keine Versicherung hatte. Und es ist halt sehr viel Kraft, die das für die Menschen bedeutet.
Bei manchen kommt auch vielleicht schwere Gedanken und Schlaflosigkeit auch jetzt nach Jahren erst hoch.
Ich habe mit Cornelia Weigand gesprochen.
Bei anderen, die sind schon durch eine Therapie gegangen oder konnten sich auch selber durch Gespräche, durch Verarbeitungsmechanismen wieder stabilisieren.
Das ist die Landrätin vom Kreis Ahrweiler und damit auch für große Teile des Wiederaufbaus zuständig, wohnt selbst im Ahrtal, ist selbst von der Flut betroffen gewesen und kann deswegen auch gut mitfühlen.
Jeder befindet sich auch vielleicht in einem anderen Stadium der Verarbeitung und das wird auch etwas sein, was im Zweifelsfall auch als traumatisches Erlebnis Generationen überdauern wird.
Dass die Menschen, dass sie das bis heute beschäftigt, liegt ja daran oder auch daran, dass dort nicht nur Gebäude zerstört wurden, Infrastruktur zerstört wurde, sondern es gab auch viele Tote, 135 alleine im Ahrtal. Du hast ja auch mit Leuten gesprochen, von denen Angehörige gestorben sind und die Familie Ort und ihre Tochter Johanna, die ist nämlich in der Flutnacht gestorben. Wie geht's den Eltern heute?
Johanna Ort, die war damals 21 und die ist in der Flutkatastrophe gestorben. In Bad Neuenahr hat die gelebt, in einem Erdgeschoss, hat am Abend den Eltern noch ein Video geschickt. Und dann in der Nacht gab es einen Anruf, ja, hier steht alles unter Wasser, ich komme nicht mehr raus. Und das war dann auch wirklich der letzte Anruf. Heute geht es den Eltern ja weiterhin nicht besonders gut, wenn sie an ihre Tochter denken. Die beiden, die trauern bis heute um ihre Tochter. Und Inka Ort zum Beispiel hat bis heute ein Bild, ein Foto von ihrer Tochter jeden Tag dabei.
Egal, wo ich halt hingehe, das ist immer in meiner Handtasche. Und das geht auch immer abends mit auf mein Nachttischschränkchen. Und das brauche ich einfach.
Sie haben sich auch eine Aufgabe gesetzt oder mehrere Aufgaben gesetzt, die möglicherweise auch helfen, die Trauer zu verarbeiten. Also man muss wissen, Johanna hat die Meisterprüfung gerade bestanden gehabt zur Konditormeisterin und wollte auch eine eigene Patisserie eröffnen. Und die Eltern haben jetzt diesen Traum für sie verwirklicht. In Hamburg gibt es jetzt eine Patisserie, die heißt Patisserie Johanna. Und die Eltern haben die sozusagen in Gedenken an Johanna in Hamburg eröffnet. Und die andere Trauerbewältigung ist, dass sie sich, glaube ich, sehr auch als Sprachrohr für die Hinterbliebenen von Opfern sehen und Gerechtigkeit wollen und deswegen auch stark dafür kämpfen, dass es eine juristische Aufarbeitung der Flutkatastrophe gibt.
Am Ende des Tages ist es unser Kind und es ist nicht mehr da.
Ralf Ort sagt, dass das die Motivation im Endeffekt ist, warum sie das alles machen.
Konstantin, lass uns mal nochmal zurückgehen in die Nacht vom 14. Juli auf den 15. 2021. Was weiß man heute darüber, warum die Flut das Ahrtal damals so stark getroffen hat?
Erstmal natürlich hat es das Ahrtal deswegen so getroffen, weil es so stark geregnet hat. Das hat also über mehrere Tage vorher schon geregnet. Das heißt, die Böden waren komplett gesättigt mit Wasser und dann kam eben eine wirklich riesige Menge Regen vorbei, die im Prinzip statisch fast an einem Ort sich komplett abgeregnet hat. Die Einzugstäler der A, da ist es halt im Prinzip alles runtergelaufen und reingekommen. Und der Regen, der hat sich dann relativ schnell sozusagen an derselben Stelle gesammelt, durch die Topografie im Endeffekt, wo es fast so wie so ein Trichter alles dann in die A reingegangen ist, weil der Regen an dieser Stelle runtergekommen ist.
Das waren ja extreme Wassermassen. Ne? Ich hatte in der Vorbereitung nochmal nachgelesen, 150 Liter oder bis zu 200 Liter pro Quadratmeter Regen. Üblich sind eigentlich 70 im ganzen Monat Juli. Also nur, um das nochmal vor Augen zu haben, was da vom Himmel kam. Ne?
Ja, das kam da innerhalb von wenigen Stunden runter. Und das ist erstmal der Grund, warum das Ahrtal so stark getroffen worden ist, weil es zur falschen Zeit am falschen Ort war, so, sozusagen.
Ich glaube, viele haben noch im Kopf, dass es damals mit den Warnungen nicht so richtig gut funktioniert hast. Kannst du uns da nochmal mitnehmen und ein bisschen schildern, was sich da wie abgespielt hat? Also das Wasser steigt und wann kommt es denn eigentlich dazu, dass die Bevölkerung konkret gewarnt wird?
Also es ist so, dass die Katastrophe so an der Oberaar, ich sag mal so am Mittag, frühen Nachmittag sozusagen losgeht, im Oberlauf der Aar, 14 Uhr, 15 Uhr. Es kommt dann eine Pegelprognose.
14.30 Uhr in Altenaar. Der Pegel ist von 90 auf 138 Zentimeter gestiegen. Plus 50%. Die Kreisverwaltung Ahrweiler warnt zum ersten Mal vor Überschwemmungsgefahr.
So gegen 15.30 Uhr rundum wurden da 5,19 Meter schon angezeigt. Also deutlich höher als das höchste Hochwasser, an was sich alle erinnern können.
Der höchste je gemessene Wert liegt bei 3,71 Meter.
Das heißt, das ist zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, also jetzt müsste man eigentlich, könnte man schon mal checken, dass da jetzt was Krasses passiert.
Um 17.40 Uhr herrscht Konfusion bei den Behörden. Die Kreisverwaltung ruft die zweithöchste Alarmstufe aus. Obwohl das Landesumweltamt schon die höchste Warnstufe ausgerufen hat.
Der Pegel steigt dann immer weiter und eben diese Welle, die bahnt sich relativ langsam, wenn man sich's überlegt, einen Weg durch das Tal durch. Also dann 18, 19, 20 Uhr ist dann in Altenaar sozusagen der Höchstpunkt erreicht. Aber gegen 18 Uhr gibt es noch so ein Foto, wo dann der ehemalige Innenminister und der damalige Landrat in der technischen Einsatzleitung stehen und im Prinzip sagen, ja, wir sind hier und wir haben es im Griff.
Um 20.45 Uhr liegt der Pegelstand aber schon bei 5,75 Metern. Danach gibt es keine verlässlichen Werte mehr. Die Messeinrichtung wird fortgespült. Um 23.09 Uhr ruft der Kreis Ahrweiler den Katastrophenalarm aus.
Erst um 23.15 Uhr wird dann für Bad Neuenahr-Ahrweiler und alles, was nach Bad Neuenahr-Ahrweiler kommt, angeordnet, dass Leute 50 Meter links und rechts der Ahr ihre Häuser verlassen sollen. Das war zu dem Zeitpunkt schon zu spät. Johanna zum Beispiel ist im Erdgeschoss gewesen und die ist 150 Meter weg von der Ahr, ist die Wohnung von ihr. Also das heißt, diese Warnung war sozusagen zu spät und diese Flutwelle zieht dann noch weiter in Richtung Mündung und ganz an der Mündung befindet sich Sinzig und in Sinzig sterben gegen 2 Uhr nachts auch nochmal 12 Menschen im Lebenshilfehaus, also Menschen mit Behinderungen, die sich selbst gar nicht wirklich retten können, die gerettet werden hätten müssen und die sterben noch um 2 Uhr, obwohl da eigentlich schon wirklich lange klar sein müsste, wie krass das ist und wie gefährlich das ist.
Der nächste Morgen zeigt die Folgen der gigantischen Katastrophe im Ahrtal. Bilder, die man nicht vergisst. 134 Menschen fielen der Flut zum Opfer. 766 wurden verletzt.
Das heißt, man hat da Stunden verstreichen lassen, in denen Menschen sich hätten selbst in Sicherheit bringen können oder in denen man, wie du es ja gerade angesprochen hast, Menschen, die sich eben nicht selbst retten können, hätte irgendwo anders hinbringen können. Wie sieht's denn da jetzt aus? Gab es Konsequenzen für die politischen Verantwortlichen von damals?
Die wichtigste Konsequenz ist, glaube ich, dass es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat, der für die Flutkatastrophe im Landtag in Mainz. Da war ich bei ganz vielen Sitzungen dabei, habe mir das alles angehört und da kam jetzt aus meiner Sicht klar raus, wäre der Kreis Ahrweiler besser vorbereitet gewesen, dann wären sehr wahrscheinlich weniger Menschen gestorben. Weitere Konsequenzen waren auch auf der Landesebene, dass der Innenminister Roger Lewens zurückgetreten ist. Der war natürlich in der Kritik. Und zurückgetreten ist auch Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Die war zuvor die Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und war deswegen auch zuständig für Hochwasserschutz und Warnungen und so in Hinsicht der Flutkatastrophe. Und dann, wo viele Leute, glaube ich, sagen würden, der am meisten Verantwortung getragen hat, und das ist Jürgen Föhler, der ist der ehemalige Landrat vom Kreis Ahrweiler. Und der hat natürlich als Landrat die Verantwortung für den Katastrophenschutz im Kreis. Und ihm wird halt vorgeworfen, dass er sich dafür eigentlich überhaupt gar nicht wirklich interessiert hat, eigentlich alles wegdelegiert hat an einen ehrenamtlichen Feuerwehrmann, der sich so ein bisschen drum kümmern sollte. Der hat am Endeffekt auch diese dann nachher überforderte technische Einsatzleitung geleitet.
Und was hat er denn 2021 in dieser fraglichen Nacht dann gemacht, wenn da ein Ehrenamtlicher, ich sag jetzt mal, an seiner Stadt tätig war?
Er war an vielen unterschiedlichen Orten, zum Teil zu Hause. Also er war anscheinend schon in gewisser Weise immer informiert per SMS von seinem Büroleiter und hat dann seinen direkten Nachbarn erzählt, oder kommt was Großes, geht mal weg.
Und ist er dann zurückgetreten? Gab es juristische Konsequenzen?
Er ist nicht zurückgetreten, sondern er ist erstmal so im Amt geblieben. Stattdessen wurde er krankgeschrieben und dann später wegen dieser Krankheit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Jetzt bin ich kein Arzt und kann nicht beurteilen, wie krank er wirklich war oder nicht. Aber was wir ganz generell sagen können, ist, dass der Unterschied ist, wenn er selber zurückgetreten wäre, dann wären beamtenrechtliche Pensionsansprüche verloren gegangen, was aber deutlich weniger Geld bedeutet hätte. Und so, dass er sozusagen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden ist, weil er krank ist, dadurch hat er eben alle seine Pensionsansprüche behalten und ist weiter beamtenrechtlich Pensionär. Das hat ihn allerdings nicht davor geschützt, dass die Staatsanwaltschaft tätig geworden ist. Und die Staatsanwaltschaft hat sehr lange gegen ihn und übrigens auch gegen den ehrenamtlichen Feuerwehrmann, der da war und gearbeitet hat, ermittelt, weil eben so viele Menschen gestorben sind. Allerdings ist bei diesem Ermittlungsverfahren, was 2 Jahre ungefähr gelaufen ist, tatsächlich nachher nichts wirklich bei rausgekommen. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren eingestellt. Ja, also es gibt keine Anklage gegen ihn und es gibt keine Konsequenzen auf der juristischen Ebene dazu. Die Staatsanwaltschaft hat das so begründet, ich versuche es mal zu paraphrasieren, es ist nicht illegal, ein schlechter Politiker zu sein.
Es lässt sich nicht nachweisen, dass durch eine optimalere Organisation bei einer derartigen Naturkatastrophe wie 2021 im Ahrtal eingetretene Personenschäden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden wäre.
Mario Mannweiler, das ist der leitende Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Koblenz, der das Verfahren geführt hat und der es im Endeffekt auch eingestellt hat.
Es gab keine landkreisspezifischen Alarm- und Einsatzpläne, auch keine Evakuierungspläne für Hochwasserszenarien. Es gab keine Liste vulnerabler Einrichtungen. Es fehlten Risikoanalysen und Gefährdungsbeurteilungen für Hochwasserereignisse.
In diesem Fall müsste man halt einfach konkret nachweisen für jeden einzelnen Todesfall, dass dieser eine spezielle Fall, also dieser eine bestellte Tod nicht eingetreten wäre, also dass ein Mensch nicht gestorben wäre, wenn Herr Föhler anders gehandelt hätte. Und das ist zwar statistisch nachweisbar, also das heißt, durch bessere Vorbereitungen, durch bessere Planungen, durch bessere Koordinationen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass weniger Menschen gestorben wären. Nur wer genau? Das nicht klar. Aber ich kenne wenig Leute im Ahrtal, die der Meinung sind, dass das gerecht ist, dass wenn man nachweisen kann, dass wäre es anders passiert, dass dann Menschenleben gerettet worden wären, dass das nicht dazu führt, dass jemand wegen fahrlässiger Tötung oder durch Unterlassen oder so angeklagt wird zumindest. Das können wenig Leute nur verstehen, warum das so ist. Und da spüre ich regelmäßig auch eine Erschütterung, weil das eigene Rechtsempfinden und das, was nachher tatsächlich Rechtsprechung ist, nicht zusammenpasst.
Das ist ziemlich bitter für die Betroffenen, dass es noch nicht mal dazu gekommen ist, dass ein Gerichtsverfahren eröffnet wurde. Wie guckt da zum Beispiel die Familie Ort, die ja ihre Tochter verloren hat, darauf?
Also die sind natürlich da, ich sag mal, stinksauer dazu, ja, oder sehr enttäuscht, will ich jetzt mal eher ein bisschen neutraler formulieren, aber stinksauer wird schon auch passen. Die waren ja im Ermittlungsverfahren schon so als potenzielle Nebenkläger mit dabei und waren deswegen auch Teil des Verfahrens. Und das ist aber, ja, dadurch, dass die Staatsanwaltschaft eingestellt hat, das Verfahren erfolglos geblieben. Es gab dann noch eine Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft, die war auch erfolglos. Das Klageerzwingungsverfahren haben sie versucht einzureichen. Das wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Also fast schon so ein bisschen so wie Sisyphus, ja, wie sich das, glaube ich, anfühlt, dass sie jetzt immer weiter versuchen, weil sie das so ungerecht finden, doch noch zu einem Gerichtsverfahren zu kommen. Sie sagen auch nicht, wir wollen, dass der verurteilt wird, sondern was sie sagen ist, wir wollen, dass es ein ordentliches Gerichtsverfahren gibt, wo öffentlich dargestellt wird, was die Versagen sind, wo Zeugen gefragt werden. Und das ist das, was sie sozusagen wollen. Wer allerdings natürlich total zustimmt, dass das Verfahren eingestellt werden sollte und dass sein Mandant komplett unschuldig ist. Das ist natürlich der Anwalt von Jürgen Pföhler.
Jürgen Pföhler, über den haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Das ist der ehemalige Landrat vom Kreis Ahrweiler. Sag mal, wie argumentiert denn sein Anwalt für ihn? Schließlich sind da in dem Landkreis sehr viele Menschen gestorben.
Natürlich verteidigt der Mann seinen Mandanten, weil immer ja genau nachgewiesen werden muss für jeden einzelnen Fall, dass er das hätte verhindern können. Olaf Langhanke, der Anwalt von Pföhler, der sagt, wenn wir über Johanna sprechen, dann die hat man ja in der Tiefgarage gefunden und da hat sie sich ja gar nicht an die Warnungen gehalten. Deswegen, böse gesagt, eigentlich selber schuld.
In diesem Fall ist die Person, um die es geht, nach dem Ergebnis der Ermittlungen an einer Stelle aufgefunden worden, die doch recht stark darauf hindeutet, dass sich die betroffene Person in einen Bereich begeben hat, der von den Warnungen sehr wohl erfasst gewesen ist.
Sie meinen die Tiefgarage?
Tiefgarage, Kellerbereich, wie auch immer.
Aber wenn man sich das so anhört, dann hört sich das natürlich wirklich sehr perfide an, dass Johanna für ihren eigenen Tod jetzt verantwortlich sein soll und nicht, dass die Warnungen, die sie vorher gehört haben, eben auch unzureichend gewesen seien. Und das ist auch was, was die Eltern, was Ralf Orth wirklich erschüttert, der das für einen harten Vorwurf hält.
Die Staatsanwaltschaft wirft uns quasi vor, dass Johanna sich ja hätte informieren können, hätte ja die Meldung haben können und hätte ja dann richtig reagieren können. Das hat sie alles nicht getan, deswegen ist sie jetzt gestorben.
Ihre Leiche wurde in der Tiefgarage gefunden. Das kann allerdings sehr gut sein, dass sie rausgespült worden ist. Sie hat im letzten Telefonat mit ihren Eltern gesagt, dass sie die Tür nicht mehr aufkriegt. Das ist normal, wenn ein hoher Wasserdruck auf der einen Seite und der anderen Seite ist, dann kriegst du das nicht mehr auf, weil Wasser so schwer ist. Dadurch, dass sie gerade direkt davor mit ihr telefoniert haben und sie gesagt hat, sie ist in der Wohnung und sie kommt nicht raus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach mal so in den Keller gegangen ist, also klein bis unmöglich.
Konstantin, das Ahrtal, die Menschen dort, besonders die, die Angehörige verloren haben, sind zum Teil bis heute auf negative Art und Weise mit dem beschäftigt, was passiert ist. Wir haben vorhin gehört, du bist viel in der Region unterwegs. Welche positiven, vielleicht stärker in die Zukunft weisenden Entwicklungen siehst du vor Ort?
Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann spüre ich, wenn ich da bin, eine große Aufbruchsstimmung. Natürlich ist es eine schlimme Tragödie, aber jetzt wollen sie sozusagen das Beste, was sie daraus machen können, daraus machen. Und diese Aufbruchsstimmung, die ist zum Beispiel dadurch, dass es einen Generationenwechsel bei den Betrieben gibt, ja, und dass es dadurch neue touristische Konzepte gibt.
Der Tourismus, glaube ich, ist schon sehr aufgeblüht. Viele Betriebe sind zurück, es sind neue Betriebe entstanden.
Und diese Aufbruchsstimmung, Cornelia Weigand, die Landrätin, die spürt den auch.
Viele, viele Menschen kommen hier auch und genießen die Landschaft, genießen auch das tolle Angebot an Kulinarik, was wir so zu bieten haben. Da passiert ganz viel. Die Ahrtalbahn ist wieder da, eine Lebensader. Das macht uns selber auch viel Freude.
Ich habe mit einem Tourismusmanager aus dem Ahrtal gesprochen, der hat mir gesagt, die Leute, die ins Ahrtal kommen, sind deutlich, deutlich jünger, als sie vor der Flutkatastrophe waren, was unter anderem damit zusammenhängt, dass nach der Flutkatastrophe so viele Helfer, junge Helfer im Ahrtal waren, das Ahrtal kennengelernt haben, da möglicherweise sogar auch Freunde gefunden haben, damit was ganz Enges, Emotionales verbinden und deswegen jetzt regelmäßig zum Urlaub machen oder Tagesausflug machen, ins Ahrtal kommen. Und es ist jetzt moderner und auch, sag ich mal, jünger geworden im Ahrtal, weil eben auch neue, coole Dinge gemacht werden sollen, weil es eben auch diesen Generationenwechsel gegeben hat.
Das Ahrtal war immer wieder von Überflutung, von Hochwasser betroffen. Das ist ja auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Und dazu haben wir ja mit der Klimakrise noch die Situation, dass Extremwetterphänomene zunehmen, zum Beispiel Starkregen. Wäre man denn im Ahrtal für eine nächste Flut besser gewappnet?
wenn jetzt wieder so viel Regen auf die Art und Weise kommen würde, dann würde die Zerstörung wieder genau das Gleiche sein. Das kann man in der Hinsicht so sagen. Aber natürlich reden wir bei sowas auch über die Frage, wenn man sich die Topografie anschaut, ist es hier clever, überhaupt zu bauen.
Natürlich sollte man hier nicht bauen an solchen Standorten.
Thomas Roggenkamp, der ist Geograf an der Uni Bonn und der hat sich mit historischen Hochwassern und auch mit dem Hochwasser an der Ahr beschäftigt.
Diese Orte sind natürlich historisch gewachsen, Schritt für Schritt auch näher zum Fluss hingebaut worden. Aber der Zustand, den wir jetzt heute haben, dass eigentlich die gesamte Talsohle bebaut ist, das war ein Fehler mit Sicherheit, der sich aber jetzt im Nachhinein kaum noch beheben lässt.
Das heißt, das ist jetzt so eine Sache, die man auch nicht mehr wirklich verändern kann, logischerweise, weil das würde ja bedeuten, dass man im Prinzip das Ahrtal entvölkert. Und das ist was, was natürlich so nicht pragmatisch möglich ist. Was gerade angegangen wird, ist die sogenannte Gewässerwiederherstellung. Also der Ahr, der soll viel, viel mehr Raum gegeben werden. Die Gewässerherstellung soll das bewirken, sagt uns Cornelia Weigand, die Landrätin von Ahrweiler.
Großflächig werden Uferbereiche abgesenkt, sodass der Fluss in die Breite gehen kann, anstatt in die Höhe oder auch in die Geschwindigkeit.
Also die Brücken wurden dann zum Beispiel so aufgebaut, dass auch das Treibgut da nicht mehr sich festsetzt und große Flutwellen dadurch entstehen, weil dann auf einmal durch die Last die Brücken auf einmal brechen. Will man sich vor einer Flutkatastrophe wie 2021 schützen, dann müssten im Ahrtal, auch das wurde berechnet, 17 riesige Dämme gebaut werden. Also das heißt, es kommt eine riesige Menge Wasser, dann werden diese Dämme geschlossen, dahinter staut sich das Wasser dann an und dann, wenn auf der anderen Seite es wieder ein bisschen runtergegangen ist und man das sozusagen diese Welle abdämpfen kann, wird es wieder abgelassen. Das ist die Idee dahinter und es kostet Milliarden. Und ob das tatsächlich kommt, da gibt es keine Finanzierung dazu. Der Kreis Ahrweiler und die Gemeinden sind sehr dafür, dass das passiert und wollen das auch bauen. Aber die Gemeinden, die dafür auch zuständig wären, die haben da überhaupt gar kein Geld für. Und können das, also sie können das nicht leisten, weil das so teuer ist. Und da wird jetzt gerade beim Bund angefragt, ob der das nicht übernehmen möchte. Aber ich sage jetzt mal so, natürlich gibt es eine Hochwasserdemenz, man verliert möglicherweise den Gedanken oder die Idee, wie schlimm es tatsächlich war, verdrängt es immer mehr und deswegen ist es auch gut möglich, dass diese großen Dämme überhaupt gar nicht gebaut werden. Solche riesigen Dämme, die kosten erstmal ganz viel Geld, das zu bauen und dann kosten sie auch regelmäßig Geld, die instand zu halten. Und das ist möglicherweise Geld, das Menschen, die gar nicht erlebt haben, wie diese Flutkatastrophe war oder verdrängt haben, wie schlimm sie waren, nachher gar nicht mehr ausgeben wollen.
Bist du denn der Meinung, dass die Maßnahmen, die da jetzt gerade ergriffen wurden, um vor weiteren Hochwassern zu schützen, ausreichend sind?
Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sind natürlich, um sich vor einer Flutkatastrophe wie 2021 zu schützen, nicht ausreichend. Punkt.
Und was können wir dann aus deiner Sicht für ganz Deutschland aus den Ereignissen im Ahrtal von 2021 lernen?
Dass die Anpassung an den Klimawandel teuer ist, das kann man sicher lernen. Auf einer politischen Ebene sollten viele Landräte und Kommunalpolitiker, aber auch Landespolitiker daraus lernen, dass sie Hochwasserschutz und auch Dinge, die sie sich möglicherweise gar nicht vorstellen können, dass sie die ernst nehmen, dass sie regelmäßige Übungen durchführen, dass sie Pläne haben, wie sie Hochwasserschutz angehen und für verschiedene Orte und verschiedene Szenarien in der Schublade haben, die jetzt vorbereitet sind und die man dann, wenn man sie braucht, sofort rausziehen kann. Das gab es im Ahrtal so nicht. Und das ist etwas, was dringend nötig ist. Und auch regelmäßige Katastrophenübungen durchzuführen, wäre zum Beispiel auch eine wichtige Sache, weil dann sind alle eingespielt und wissen, was zu tun ist. Und wenn man es nicht braucht, super, dann haben wir Glück gehabt. Aber wenn man es braucht, ist es besser, dass man es vorher geübt hat.
Konstantin, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank dir, Nadja.
Konstantin Plecking berichtet für das SWR-Studio Koblenz auch weiterhin über das Ahrtal. Den Podcast Die Flut, warum musste Johanna sterben, an dem er mitgearbeitet hat, findet ihr in ARD Sounds. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamm, Viktor Völzner-Weresch und Christine Dreier. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und ich habe noch zwei Doku-Empfehlungen für euch. Beide Filme beschäftigen sich mit der Flut im Ahrtal.
aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. In dem Film Allein in der Flut, mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal erzählt die Autorin Susanne Jäger ihre eigene Geschichte. Sie ist 2021 im Italienurlaub, als ein Anruf kommt. Ihr 90-jähriger Vater ist in den Fluten in Bad Neuenahr verschwunden. Und ihre Mutter sitzt ohne Strom allein in der Wohnung und steht unter Schock. Susanne Jäger macht sich sofort auf den Weg ins Katastrophengebiet und sucht nach Antworten. Was ist in dieser Nacht passiert? Und warum wurden ihre Eltern nicht gewarnt? Und dann gibt's noch die SWR-Story. 5 Jahre nach der Ahrtal-Flut, die Nacht, die blieb. Hier kommen die Menschen zu Wort, die plötzlich über Leben und Tod entscheiden mussten, wie Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Der Film fragt, wer hatte welche Handlungsoption, wer hat versagt und vor allem, wären wir heute, 5 Jahre später, besser auf so eine Katastrophe vorbereitet? Beide Dokus findet ihr ab sofort in der ARD-Mediathek und die Links dafür findet ihr in unseren Shownotes.